Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Bei uns geht es heute um Religion, genauer genommen um Religionsfreiheit und noch genauer genommen geht es um Religionsfreiheit als Menschenrecht. Definiert wird dieses Menschenrecht in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dort steht: Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulturhandlungen zu bekennen. Soweit, so gut. Aber, und darum geht es in unserem Vortrag heute, oft wird dieses Menschenrecht auf Religionsfreiheit nicht beachtet, missbraucht und, das erklärt unser Redner heute, vielen ist gar nicht genau klar, was für ein Recht das eigentlich ist.
Die Religionsfreiheit wird häufig missverstanden. Die wird häufig missverstanden, als gehe es bei der Religionsfreiheit um den Schutz der Religion, um den gesellschaftlichen Stellenwert der Religion, vielleicht auch um die Ehre der Religion gegen lästerliche Rede. Und da muss man sagen, diese Vorstellungen sind vollkommen falsch. Also die Religionsfreiheit schützt nicht Religion, sondern die Religionsfreiheit schützt Menschen.
Das, sagt Heiner Bielefeld, unser Redner heute, muss man verstehen, um zu erkennen, wie wertvoll dieses Menschenrecht ist, warum es nicht im Widerspruch zu anderen Menschenrechten steht und warum es so wichtig ist, die Religionsfreiheit zu schützen. Heiner Bielefeld ist Professor für Menschenrechte an der Universität Erlangen-Nürnberg. Mehrere Jahre lang war er bei den Vereinten Nationen Sonderberichterstatter für Religionsfreiheit. In seinem Vortrag jetzt erzählt er, wie oft Religionsfreiheit verletzt und missbraucht wird und was wir tun können, um sie zu erhalten. Der Titel seines Vortrags lautet »Ein umkämpftes Menschenrecht – die Religions- und Weltanschauungsfreiheit« und gehalten hat er diesen Vortrag am 12. Dezember 2024 in Mainz.
Ja, also die Religionsfreiheit steht im Rufe, so ein gediegenes Menschenrecht zu sein. Altetabliert, vielleicht ein bisschen langweilig. Eigentlich wäre es ja gar nicht schlecht, wenn Menschenrechte ein langweiliges Thema wäre. Eigentlich wäre es nicht schlecht, ja, wenn es selbstverständlich wäre. Ist aber anders. Also die Religionsfreiheit ist umkämpft. Ich will zeigen, die Religionsfreiheit ist umkämpft in mehrfacher Weise, also in der Praxis umkämpft, das heißt vor allem verletzt. Das ist bei Menschenrechten am allerwenigsten überraschend. Also Menschenrechte werden verletzt, die Religionsfreiheit als Menschenrecht wird vielfach verletzt. Dann kommt aber noch eine andere Ebene dazu, nämlich die Religionsfreiheit wird massiv missverstanden. Also wenn man so will, eine konzeptionelle Ebene der Auseinandersetzung. Und um noch eins draufzusetzen, die Religionsfreiheit wird nicht nur missverstanden, sie wird auch absichtlich verbogen, verdreht und zum Teil zu einem Bollwerk des Antiliberalismus aufgebaut. Also ein Freiheitsrecht als Bollwerk des Antiliberalismus, das ist sehr schräg. Ich werde Ihnen Beispiele dafür bringen. Und damit das Ganze nicht so finster endet, also nachdem ich diese drei Ebenen der Auseinandersetzung dargestellt habe, soll am Ende auch noch stehen, natürlich die praktische Perspektive, was kann man denn machen? Und ich sage jetzt schon, man kann eine Menge machen. Also es gibt eine Menge Möglichkeiten, auch sich für Religionsfreiheit einzusetzen und die Chancen dieses Menschenrechts zu erhöhen. Also jetzt kommen wir zur ersten Ebene der Auseinandersetzung, dass die Religionsfreiheit ein verletztes Menschenrecht, also in der Praxis umkämpft. Und da will ich einsteigen mit ein paar Spotlights, so ungefähr im 20-Sekunden-Takt. Also ich jage sie mal durch die Kontinente und breche das nach wenigen Minuten ab. Das könnte man ewig fortsetzen. Ich breche es ab. Und fange mal an mit einem Land, das in die Nachrichten kam, weil da ein großes Sportereignis stattfinden wird, irgendwann mal, nämlich Saudi-Arabien, ja. The obvious place, ja. alte Fußballnation, also Saudi-Arabien, als das angekündigt wurde, kam natürlich der Hinweis, ja, mit der Menschenrechtslage ist nicht so toll, da gibt's Probleme. Da muss ich sagen, das ist das Understatement der Woche. In Saudi-Arabien gibt's keine Probleme der Menschenrechte, also die Menschenrechte werden brutal negiert. Religionsfreiheit wird nicht eingeschränkt, Religionsfreiheit ist nicht existent in Saudi-Arabien. Null. Ja? Das heißt also, jedwede religiöse Praxis außerhalb des Islams, genauer gesagt außerhalb des sunnitischen Islams, ist eigentlich nur im Herzenskämmerlein möglich, also nicht eine Praxis, die nach außen manifestiert. Und das betrifft zum Beispiel ganz viele der Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen von auswärts. Es betrifft aber auch Leute, die kritisch sind. Wer weiß, wie viele heimliche Atheisten es in Saudi-Arabien gibt. Ja, die können das niemals manifestieren. Also Kritik am Islam ist ein Akt des Terrorismus. Betrifft aber auch die Schiiten. Es gibt also durchaus eine beträchtliche Gruppe von Schiiten in Saudi-Arabien, die auch darunter leiden, dass sie ihre Religionsfreiheit nicht ausüben können. Ich sagte 20-Sekunden-Takt, jetzt, okay, das war schon deutlich mehr. Ich muss im Tempo anziehen. Iran, bekanntermaßen, wenn man so will, das schiitische Pendant, ein Gottesstaat, ein klerikaler Staat, in dem religiöse Minderheiten auch allenfalls am Rande existieren können. Es betrifft beispielsweise die Gruppe der Baha'i, die Baha'i-Religion, die als eine postislamische Religion überhaupt keine Akzeptanz findet in der iranischen Politik. Pakistan, die Gruppe der Ahmadiyya-Muslime, also eine islamische Reformbewegung, die aus der Region stammt. Es sind vor 50 Jahren förmlich exkommuniziert worden aus dem Islam. Und wenn ein Mitglied dieser Gruppe nur sagt, Salam alaikum, den islamischen Gruß, ist das bereits ein Strafdelikt, nämlich posing as Muslim. Also er gibt damit vor, ein Muslim zu sein, was er aber nach Ansicht des Staates nicht ist. So, damit nicht der Eindruck entsteht, die Probleme bestünden nur in islamisch geprägten Ländern, springen wir mal ganz weit weg nach Brasilien. Brasilien, ein Land, in dem das Agro-Business so um sich greift. Was hat das mit Religionsfreiheit zu tun? Das hat eine Menge damit zu tun, weil nämlich die Lebensgrundlagen indigener Völker dadurch bedroht und zum Teil zerstört werden. Und die Lebensgrundlagen indigener Völker haben immer auch was zu tun mit Religion, mit Spiritualität. Also diese Dimension kann man gar nicht wegnehmen. Also auch da massive Probleme. Russland hat vor 7 Jahren durch Beschluss des obersten Gerichtshofs die Religionsgruppe der Zeugen Jehovas als ganze Gruppe verboten oder wie es dann im Jargon heißt, liquidiert. Also jedwede Praxis, jedwede Religionspraxis ist illegal. China baut sich im Moment zum neototalitären Überwachungsstaat auf und die Nervosität der Herrschenden richtet sich vor allem auf Religionsgemeinschaften in den Grenzregionen, in Tibet, in Xinjiang, wo es die Uiguren trifft, von denen Hunderttausende in Lagern inhaftiert sind. Also in der Zeit, als ich bei der UNO war, kam das Thema auch immer mal wieder auf. Beim Thema Uiguren sind die Chinesen im Quadrat getitscht. Also die haben extrem aggressiv darauf reagiert, haben versucht, die Diskussion sofort abzuwürgen, haben alles negiert. Irgendwann gab es dann Satellitenfotos, da konnten sie nicht mehr negieren, dass es die Lager gibt. Und dann gab man zu, ja, aber das seien ja reine Bildungsveranstaltungen, ganz freiwillige Art. Das kann man, glaube ich, auch vergessen. Unabhängige Untersuchungen hat China nie zugelassen. Indien steht unter der Dominanz des Hindu-Nationalismus der Modi-Regierung. Und dieser Hindu-Nationalismus zeigt aggressive Züge gegenüber vor allem religiösen Minderheiten, die irgendwo in ihrem Ursprung außerhalb Indiens lokalisiert werden. Das betrifft Muslime, die man assoziiert mit dem befeindeten Pakistan. Das betrifft aber auch christliche Gruppen, die man assoziiert mit Kolonialismus und Amerika, vor allem evangelikale Gruppen, denen nachgesagt wird, Missionstätigkeit zu betreiben. Das ist unerwünscht und hat mittlerweile sehr repressive Gesetzgebung ausgelöst. Deutschland, auch in Deutschland haben wir große Probleme. also etwa Antisemitismus. Also nicht immer gehen die Probleme der Religionsfreiheit vom Staat aus. Also manchmal sind es auch Hassbotschaften, die aus der Mitte der Gesellschaft oder aus bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen herausgehen. Antisemitismus, grassierender Antisemitismus ist immer auch ein Problem der Religionsfreiheit. Und Antisemitismus hat nach dem Massaker des 7. Oktober letzten Jahres massiv zugenommen. Übrigens die Muslimfeindlichkeit auch. Das kann man durchaus in einem Atemzug nennen. Myanmar. Muslimische Rohingyas sind zu Hunderttausenden aus Myanmar vertrieben worden. Die UNO spricht von ethnischen Säuberungen. Und dabei haben übrigens buddhistische Mönche, das sind manche Leute sehr erstaunt, ganz massiv getrommelt. Irak, vor wenigen Tagen ist eine Jesidin an der Uni Augsburg ausgezeichnet worden mit einem Preis der Uni für Frieden und Völkerverständigung. Das ist eine Frau, die als Teenager in die Sklaverei verschleppt worden ist. Im Zuge der genozidalen Gewalt des sogenannten Islamischen Staates. Also sie ist auf einem Sklavinnenmarkt als Sexsklavin dann verscherbelt worden, hat über die Erfahrungen sehr offen geredet, damit auch manche Tabus gebrochen. Ja, und das Verrückte ist, obwohl alle das wissen, werden Jesiden auch in Deutschland von Abschiebung bedroht. Das ist eigentlich unbegreiflich. Also 10 Jahre nach dem Völkermord, wo es immer noch sehr schwierig ist für Jesiden in ihren Herkunftsregionen in Nordirak zu siedeln, vieles ist zerstört, sind auch in Deutschland lebende Jesidinnen und Jesiden von Abschiebung bedroht. Also Thema Religionsfreiheit ist nicht etwas, was nur in fernen Ländern spielt. Die Verletzungen finden statt in ganz verschiedenen Orten. Ich habe das hier mal einfach so zusammengefasst, von der Wiege bis zur Bahre. Also man könnte anfangen von Kindergärten und Schulen, wo zum Teil Versuche stattfinden, Kinder von religiösen Minderheiten sozusagen aus ihren familiären Kontexten herauszulösen. Und man könnte es weiter diskutieren an Fragen des Arbeitsplatzes, der Arbeitsplatzsicherung, Berufsverbote, ökonomische Boykotte, unter denen manche Minderheiten leiden. Es geht um Medien, also Hetzkampagnen. Es geht aber auch um Ausschluss von Versicherungen, Krankenversicherungen, solche Geschichten. Also auch das kann ein Instrument der Repression sein. Von der Wiege bis zur Bahre. Eigentlich ist das noch untertrieben. Manchmal fängt es schon vorgeburtlich an, könnte man beinahe sagen. Nämlich da, wo bestimmte interreligiöse Ehekonstellationen nicht erwünscht sind oder rechtlich gar nicht möglich sind. Und Kinder von Minderheiten oder eben unerwünschten interreligiösen Konstellationen gleichsam in die Illegalität hineingeboren werden als, ja, also nicht eheliche Kinder und von Anfang an Schwierigkeiten haben. Also gleichsam schon pränatal. Und es geht auch zum Teil über die Bahre hinaus, posthum. Also man denke an etwa Zerstörungen von Friedhöfen, von jüdischen Friedhöfen, aber auch von Friedhöfen der Bahai in Iran, wo Dampfwalzen eingesetzt werden. Das kann man da nicht irgendwie als jugendlichen Vandalismus abtun, sondern hier sind wirklich auch richtig organisatorische Agenten mit am Werke. Die Muster der Repression sind vielfältig. Also man denkt dann immer gleich ans Strafrecht, zu Recht. Also es gibt ja ganze Strafdelikte, spezifisch zu religiösen Fragen, etwa Blasphemiegesetze. Was genau Blasphemie ist, lässt sich oft sehr schwer sagen, aber in manchen Staaten, etwa Pakistan, steht auf eine kaum definierte Blasphemie sogar die Todesstrafe. Also da sind auch heute sind Menschen on death row, also in den Todestrakten in Pakistan, weil sie irgendwie sich der Blasphemie schuldig gemacht werden, aber niemand weiß so genau, was das eigentlich sein soll. Ja, das ist dann manchmal die reinste Hexenjagd. Also wir haben in der Tat strafrechtliche Muster, aber manchmal ist es auch recht unauffällig, nämlich man schickt einfach die Finanzbehörden mal hin an die Adresse einer ungewünschten, einer unerwünschten Religionsgruppe Und wie heißt es schon in der Bibel? Wer sucht, der findet. Und Finanzbehörden, die richtig suchen, finden irgendwas. Die finden irgendwas. Und wenn sie nichts finden, dann lassen sich irgendwelche Listen geben und man stellt fest, manche Adressen stimmen nicht mehr, manche Unterschriften fehlen. Wer sucht, der findet ganz bestimmt, ja. Und so kann man also ein Klima der Einschüchterung machen, was übrigens sehr schwer zu beschreiben ist. Also manchmal wissen ja selbst die Betroffenen nicht mal ganz genau, was mit ihnen passiert. Also oft sind die Repressionsstrukturen auch nicht so ganz erkennbar. Oder in einem Land wie Kasachstan, ich habe in Kasachstan für die UNO mal so eine Fact-Finding-Mission durchgeführt, da läuft das so, jedwede religiöse Praxis steht unter Genehmigungsvorbehalt. Also wer über Religion reden will, ganz simpel, also ich rede jetzt nicht von organisierter Missionstätigkeit, muss eine Lizenz beantragen. Das ist ein bürokratisches Verfahren, das dauert. Und wenn es Erfolg hat, ist die Lizenz dann eigentlich schon fast schon wieder ungültig. Und man weiß auch gar nicht, wo sie genau gültig ist. Also das Ganze ist so unklar formuliert, dass man eigentlich immer sich in einer Grauzone der Illegalität befindet. Und eine solche Grauzone zu schaffen, ist genau Zweck dieser Inszenierung, ja. Also Menschen werden hineingeschoben in eine Situation extremer rechtlicher Unsicherheit, damit sie bitte vorsichtig sind. Und das kann ziemlich gut funktionieren. Ja, okay. Täter-Opfer-Konstellationen können höchst unterschiedlich sein. Also man sollte sich hüten, jetzt gerade wenn es um Religion geht, davon auszugehen, es gäbe so etwas wie eine natürliche Opferreligion und eine natürliche Täterreligion. Also wenn etwa die Rede davon ist, dass buddhistische Mönche Hasskampagnen machen in Myanmar, reagieren viele Leute höchst überrascht, weil der Buddhismus im Rufe steht, eine sehr friedfertige Religion zu sein. Wenn man ähnliche Geschichten erzählt über den Islam, reagieren die Leute meistens nicht überrascht. Und das ist aber in der Tat so ein Problem unserer Wahrnehmung, dass wir also, wenn es um Islam geht, sehr schnell geneigt sind, Gewalt, die es gibt, dann dem Wesen der Religion zuzuschreiben. Beim Buddhismus sind wir eher geneigt zu sagen, das ist ja wohl ein Missverständnis oder ein Missbrauch der Religion. Muss man aufpassen, ne? Und auch beim Christentum, also Gewalt im Namen des Christentums, halten auch manche für wenig wahrscheinlich oder für ein Phänomen längst vergangener Zeiten. Die Kreuzzüge sind bekanntermaßen in der Tat schon Jahrhunderte zurück. Aber wenn man sich etwa mal anschaut, was im Namen des Christentums in Russland passiert an Hasskampagnen, auch gegen Minderheiten, merkt man, Gewalt auch im Namen des Christentums ist verdammt aktuell und auch Verletzungen der Religionsfreiheit unter christlichen Vorzeichen ist, ja, wie unter islamischen, wie unter buddhistischen, wie unter ganz säkularen Vorzeichen. Sehr, sehr unterschiedliche Formen, auch sehr unterschiedliche Motive. Ich habe hier mal drei herausgezoomt. Das ist keine abschließende Liste, aber drei Motive, die man sehr oft findet, nämlich Verletzung der Religionsfreiheit im Namen einer Wahrheit, einer dogmatischen Wahrheit. Und da geht es darum, dass die Wahrheit durchgesetzt werden soll, auch mit staatlichen Mitteln durchgesetzt werden soll, gegen den Irrtum. Also im Grunde ist das dichotomische Muster Wahrheit gegen Irrtum, Rechtgläubigkeit gegen Falschgläubigkeit oder Ungläubigkeit, Orthodoxie gegen Häresie. Also ne, klingt sehr klassisch, klingt, wenn man so will, eigentlich anachronistisch im 21. Jahrhundert. Das gibt's aber nach wie vor in zahlreichen Ländern der Welt. Also solche Verletzungen der Religionsfreiheit im Namen einer dogmatischen und von Staats wegen behüteten Wahrheit. Öfter noch vielleicht findet man also Repression im Namen nicht der Wahrheit, sondern der Zugehörigkeit. Belonging. Nicht believing, sondern belonging. Ja? Zugehörigkeit, Identität, nationale Identität. Ich habe Hindu-Nationalismus schon genannt als Beispiel. Ich könnte auch Russland nennen, also da geht es nicht um Fragen der dogmatischen Reinheit. Wenn also in Russland religiöse Minderheiten an die Kandare genommen werden, sondern da geht es darum, wer gehört dazu, wer ist loyal und wer gehört nicht dazu. Also oft sind Verletzungen der Religionsfreiheit dann im Grunde eine Art religiös kaschierte Fremdenfeindlichkeit, also die einheimische Religion oder auch im Plural, manchmal das ganze Mosaik der traditionellen Religionen gegen Invasoren, gegen Sekten, die von außen kommen. Sehr verbreitetes Muster, wahrscheinlich noch stärker verbreitet als Verletzung der Religionsfreiheit im Namen der Wahrheit. Also hier im Namen von Zugehörigkeit, von Identität. Und dann ein drittes, und damit soll es gut sein, jetzt hier letztes Beispiel, Verletzung der Religionsfreiheit nach dem Muster Loyalität, Illoyalität. Also vor allem in Einparteiensystemen besteht eine Neigung, alle gesellschaftlichen Gruppen unter Kontrolle zu nehmen. Einparteiensysteme müssen sich ja sozusagen immer als unfehlbar inszenieren, um das Parteimonopol, das Politikmonopol der einen Partei irgendwie plausibel erscheinen zu lassen. Also eigentlich ist das ja was ganz Verrücktes. Eine Gruppe in der Lage sein soll, die Dinge vernünftig zu regeln für die Gemeinschaft. Das ist völlig verrückt. Und diese irgendwie, sagen wir mal, eigentlich kontraintuitive Anmaßung setzt die Herrschenden unter einen irrsinnigen Druck. Also sie müssen immer zeigen, dass sie alles im Griff haben. Und Religionen sind tendenziell gefährlich, Religionsgemeinschaften sind tendenziell gefährlich für diktatorische Regime jedweder Art, weil sie ein Stück staatsunabhängige soziale Praxis verkörpern. Also man denke auch nur daran, in der letzten Phase der DDR, wo es die Kirchen waren, die Räume zur Verfügung gestellt haben für ja, Dissidenten, also auch überhaupt für politische Diskussionen. Anders war es kaum möglich. Aber sozusagen Religionsgemeinschaften, jetzt ganz unabhängig von inhaltlichen Fragen, verkörpern ein Stück weit staatsunabhängige soziale Praxis, Gemeindepraxis. Ich persönlich habe es auch in einer meiner UN-Missionen sehr intensiv erlebt in Vietnam. Vietnam ist auch ein Einparteiensystem. Irgendwie kommunistisch mittlerweile, also was da genau kommunistisch sein soll, weiß man nicht mehr so wirklich, aber die Einparteienstruktur, das leninistische Parteimonopol ist nach wie vor voll in Kraft und führt dazu, dass das Regime also regelrecht von Kontrollobsessionen getrieben ist. Also sie müssen alles unter Kontrolle halten. Also weil man Angst hat, irgendwo könnte sich Opposition einnisten. Opposition darf nicht sein. Und wo es sie nicht gibt, wo sie keinen Ort hat, besteht die Tendenz, dass man sie unsichtbar überall wittert. Und deshalb diese manchmal schon fast paranoide Repression. Also da geht es jetzt nicht um Fragen der Wahrheit. Das hat damit gar nichts zu tun. Es geht auch nicht so sehr um Fragen der Zugehörigkeit, sondern es geht darum, um Kontrollinteressen autoritärer Staaten gegen alles Mögliche, was subversiv sein kann. Und Religion kann eine verdammt subversive Kraft sein. Also kann eine, ich würde mal sagen, toll subversive Kraft sein, gerade in autoritären Strukturen, aufgrund dieser Staatsunabhängigkeit. Also man kann Religionen schwerer gleichschalten als Medien oder Gewerkschaften, weil Religionen oft, sagen wir mal, sehr lange zurückreichende Traditionen haben und ein Stück weit müssen auch autoritäre Herrscher dem Rechnung tragen. Und das macht Religion gefährlich und erklärt dann diese extremen Kontrollzugriffe. So, das war jetzt die erste Ebene. Jetzt sind wir bei der zweiten Ebene. Die erste Ebene war die Verletzungen der Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit ein vielfach verletztes Recht. Jetzt also die Religionsfreiheit ein oftmals missverstandenes Recht, ein missverstandenes Menschenrecht. Und ich möchte gleich mit einem Beispiel einsteigen. Vor 12 Jahren gab es hier in Deutschland eine ziemlich heftige Debatte um ein sehr schwieriges Thema, nämlich das Thema Knabenbeschneidung. Ich möchte dieses Thema jetzt hier nicht im Einzelnen ausbreiten. Es ist sehr kompliziert. Ich möchte aber erzählen, dass im Kontext dieser Debatte ich selber etliche Interviews habe durchführen müssen. Also ich wurde gebeten, habe mich auch nicht verweigert. Und dann war oft die erste Frage folgende. Und jetzt bitte hören Sie mal ganz genau zu und wundern sich hoffentlich sehr über die Frage. Die erste Frage war folgende, oftmals. Was hat denn bitte sehr Vorrang? die Religionsfreiheit oder die Menschenrechte? Die Religionsfreiheit oder die Menschenrechte? Ja? Also die Annahme ist, wenn man so die Frage stellt, dass die Religionsfreiheit irgendwie kein richtiges Menschenrecht sei. Ja? Also bei den Menschenrechten geht es um Menschen und bei der Religion geht es um Gott. Möglicherweise. Bei den Menschenrechten geht es um das Erbe des Humanismus und der Aufklärung. Bei Religion und bei Religionsfreiheit auch geht es vielleicht sogar um Gegenaufklärung, Obskurantismus, also solche Vorstellungen. Jetzt ist es nicht damit getan, den Fragenden unter die Nase zu reiben. Bitte schaut doch mal, die Religionsfreiheit ist doch verankert in diversen Menschenrechtsdokumenten, in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, in der Europäischen Menschenrechtscharta, man kann ganz viele Dokumente aufzählen. Also es ist weniger ein Problem fehlenden Wissens und deshalb beeindruckt es auch nicht, wenn man dann das Wissen nachschiebt, sondern ein Problem fehlenden Verständnisses. Also die Religionsfreiheit wird häufig missverstanden. Die wird häufig missverstanden, als gehe es bei der Religionsfreiheit um den Schutz der Religion, um den gesellschaftlichen Stellenwert der Religion, vielleicht auch um die Ehre der Religion gegen lästerliche Rede. Und da muss man sagen, diese Vorstellungen sind vollkommen falsch. Also die Religionsfreiheit schützt nicht Religion, sondern die Religionsfreiheit schützt Menschen. Also wie das für andere Menschenrechte auch gilt, für Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Zugang zu Gerichtsverfahren, Meinungsfreiheit. Also alle Menschenrechte haben dies gemeinsam und die Religionsfreiheit ist voll dabei. Sie schützen Menschen. Also Subjekte der Ansprüche sind Menschen. Und jetzt natürlich ist es so, dass sich die Religionsfreiheit mit Religion beschäftigt. Aber genau genommen beschäftigt sie sich nur insofern mit Religion, als Menschen sich für Religion interessieren oder auch nicht interessieren. Ja? Also indirekt. Ja? Das Verhältnis zwischen diesem Recht und der Religion ist ein indirektes. Es ist nicht der Schutz der Religion, ihrer Ehre, ihrer Reputation und so weiter, sondern der Schutz der Menschen in dem manchmal verwirrenden Feld religiöser, weltanschaulicher Überzeugungen und damit einhergehender Praktiken. Und also diese vielleicht sehr, sagen wir mal, basale Tatsache musste ich immer wieder auch in der UNO in Erinnerung bringen, immer wieder klarstellen. Freedom of religion, it's a human right. Und ist nicht weniger, wenn man so will, humanistisch und aufklärerisch als andere Menschenrechte. Aber sie beschäftigt sich eben mit Religion als einer gesellschaftlichen Realität, als Teil menschlichen Lebens und nicht mit religiösen Systemen, mit ihrem Wahrheits- oder Reinheitsanspruch. Das wäre sozusagen in der Tat ein Missverständnis. Also Religionsfreiheit ein Menschenrecht. Und jetzt setze ich noch eins drauf. Religionsfreiheit, wie alle anderen Menschenrechte auch, ein universales Recht. Also es geht bei den Menschenrechten immer um Rechte aller Menschen und nicht um Klientelismus. Und bei der Religionsfreiheit ist der Vorwurf oder der Verdacht des Klientelismus auch immer sehr schnell dabei, wenn man dann etwa unterstellt, die Religionsfreiheit sei primär ein Recht der Frommen. Also das stimmt natürlich, dass auch fromme Menschen, das heißt also Menschen mit, sagen wir mal, eher traditioneller religiöser Überzeugung und Praxis, sich auf dieses Recht berufen können. Aber eben nicht nur die Frommen, sondern auch die weniger Frommen. Auch die Zweifler oder die Gelegenheitsfrommen. Ja? Also abhängig vom liturgischen Kalender vielleicht. Also das menschliche Leben ist sozusagen voller Ambivalenzen, voller Überraschungen in diesem Feld. Also auch ein Recht nicht nur der Glaubenden, auch ein Recht der Zweifelnden und auch ein Recht der manchmal Verzweifelnden, wenn es um religiöse Fragen geht. Und deshalb, um das deutlich zu machen, ist es wichtig, zumindest ab und zu den Begriff der Religionsfreiheit zu erweitern und zu sagen, Religionsfreiheit ist auch Weltanschauungsfreiheit, also betrifft auch Grundüberzeugungen außerhalb der traditionellen Religionen. Also auch Menschen mit, sagen wir mal, atheistischen Überzeugungen können sich auf dieses Recht berufen. Der vollständige Titel dieses Rechts jetzt im UN-Kontext ist so lang, dass man den nicht immer erwähnen kann und deshalb greift man dann zu Kurzformeln. Der vollständige Titel lautet Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Und um es kurz zu machen, spricht man dann meistens von Religionsfreiheit. Das ist sozusagen da, wo es auch historisch herkommt. Aber so die Debatte um Menschenrechte und also die Einbeziehung der Religionsfreiheit in den Kontext der universalen Menschenrechte hat dann mit sich geführt eine Ausweitung eben auch in Richtung Weltanschauungsfreiheit. Und es geht um Freiheit natürlich. Es geht um Freiheit. Es geht um Freiheit in einem sehr komplexen Sinne. Eigentlich könnte man sagen, es geht um viele Freiheiten. Also es wäre durchaus möglich, auch den Plural zu verwenden. Also es geht um Freiheit zu glauben und Freiheit zu zweifeln, Freiheit zum Gottesdienst zu gehen oder auch zu Hause zu bleiben, sich mit anderen zusammenzuschließen oder auch zu sagen, lass mich in Ruhe. Freiheit, auch die eigenen Kinder religiös zu sozialisieren oder sich dafür zu entscheiden, das den Kindern vielleicht auch offen zu lassen, also auf spätere Phasen aufzuschieben, die Freiheit, auch Gemeindeleben aufzubauen, dafür Infrastruktur bereitzustellen, also bis hin zu Trainingsinstitutionen, Bildungsinstitutionen, Charity, ne, also religiöse Praxis in einem umfassenden Sinne. Also es geht um sehr viele Aspekte von Freiheit und man kann die gar nicht vollständig aufzählen, diese Aspekte, weil auch immer wieder neue Fragen hochkommen. Also es gibt gar keine umfassende, endgültige Liste all der Freiheiten im Plural, die bei der Religionsfreiheit relevant sein können, weil immer wieder neue Themen hochkommen und dann die Frage zu entscheiden ist, passt das noch rein in die Religionsfreiheit oder gehört es in einen anderen rechtlichen Kontext? Da gibt es ja auch manchmal Überschneidungen und Grenzfragen. Aber das bleibt sehr, sehr offen. Und es ist immer so, dass die Freiheit zwei Richtungen hat, nämlich die Freiheit zu glauben oder nicht zu glauben, die Freiheit zum Gottesdienst zu gehen oder nicht zu gehen, die positive Seite, die negative Seite, gilt für andere Freiheitsrechte auch. Und die Struktur, dass man diese Freiheit für sich allein in Anspruch nehmen kann, aber in vielen Fällen eben auch nicht, also in vielen Fällen gerade in Gemeinschaft mit anderen. Also Religionsfreiheit ist auch, sagen wir mal, ein sehr stark gemeinschaftlich bezogenes, ein sehr gemeinschaftliches Recht. Übrigens auch viele Verletzungen der Religionsfreiheit haben genau damit zu tun, dass Religion Menschen zusammenbringt und gerade eben, wie gesagt, in autoritären Strukturen das ganz unerwünscht ist, dass Menschen ohne Anleitung durch die Partei oder ohne, dass der Staat und die staatlichen Institutionen Bescheid wissen, Menschen zusammenbringen zu sozialen Aktivitäten. Also die kommunitäre, die soziale Seite der Religionsfreiheit ist auch gerade für die Praxis besonders wichtig und oft auch besonders umkämpft. Ja, also komplexes Freiheitsrecht. Die Freiheit ist, ich will es nur andeuten, nicht unbegrenzt. Wir haben das in der Corona-Zeit erlebt, dass übrigens auch in Sachen Religionsfreiheit im Interesse öffentlicher Gesundheit Einschränkungen, also für Gottesdienste und so weiter, verhängt werden konnten. Unbeschränkt ist die Religionsfreiheit nicht, aber etwaige Einschränkungen sind immer rechtfertigungsbedürftig. Und die Rechtfertigungsgründe müssen sich dann auch gerichtlich überprüfen lassen. Das ist jetzt, wenn man sich das genauer anschaut, ein ziemlich kompliziertes Thema. Ich belasse es nur bei dem Hinweis, dass Freiheit auch in diesem Fall nicht eine völlig unbegrenzte Freiheit ist. So, jetzt kommt die letzte Ebene der Auseinandersetzung. Ich sagte es am Anfang, ja, das Menschenrecht der Religionsfreiheit wird verletzt, es wird missverstanden. Und die dritte Ebene, die Religionsfreiheit wird absichtlich verbogen, man könnte auch sagen absichtlich missverstanden. Und manchmal kulminiert es dahin, dass in bestimmten kulturkämpferischen Auseinandersetzungen Religionsfreiheit etwa gegen Gender-Emanzipation gestellt wird. Und die Religionsfreiheit, also ich bin dann geneigt, die Religionsfreiheit in diesem Fall in Anführungszeichen zu setzen, eine verbogene, eine verbeulte, eine verdrehte Pseudo-Religionsfreiheit wird gerade zum Anti-Menschenrecht aufgebaut, also zu einer Brechstange gegen menschenrechtliche Emanzipation, etwa im Bereich Gender oder im Bereich Kunstfreiheit und so weiter. Und das erlebt man ganz viel. Ich will Ihnen da auch 2,5 Beispiele bringen. Also ein Beispiel jetzt direkt aus der UNO, liegt ein paar Jährchen zurück. Das hat sie aber so ganz grundlegend nicht geändert. Also meine Erfahrungen in der UNO sind ja jetzt nicht mehr ganz aktuell. Ich war bis 2016 6 Jahre lang Sonderberichterstatter. Das liegt ein paar Jährchen zurück, aber die Grundstrukturen sind immer noch so. Es gab damals Vorstöße im Namen der Organisation der Islamischer Kooperation, für Islamische Kooperation, aber durchgeführt von Pakistan. Vorstöße, Anti-Blasphemie-Gesetze, menschenrechtlich abzustützen. Das geschah in Gestalt von Resolutionen mit folgendem Titel, ich sage es auf Englisch und dann auf Deutsch, Combating Defamation of Religions. Also Religionsdiffamierung bekämpfen. Ja? Dahinter stehen dann Anliegen, die man auch zum Teil verstehen kann. Also wir haben das jetzt auch in allerjüngster Zeit wieder erlebt. Öffentliche Koranverbrennungen zum Beispiel. Es ist sehr nachvollziehbar, dass sich Leute darüber fürchterlich aufregen. Und wenn man sich dann aufregt, wenn man sich ärgert, es sind ja auch sehr gezielte Provokationen, dann entsteht sehr schnell der Ruf nach Maßnahmen, nach Verboten. Wir haben tatsächlich in einer ganzen Reihe von Ländern sehr massive Verbote gegen das, was dann Blasphemie genannt wird. Und oft ist im Endeffekt sehr unklar, was es genau bedeutet. Pakistan gehört zu den Ländern mit besonders drakonischer Blasphemie-Gesetzgebung, Anti-Blasphemie-Gesetzgebung, also für nicht einmal klar definierte Sachverhalte steht sogar die Todesstrafe. So, und jetzt muss man sich also Folgendes vorstellen. Also in der UNO, in der Generalversammlung und auch im Menschenrechtsrat, der Menschenrechtsrat der UNO ist ein Unterorgan der Generalversammlung, werden also Resolutionen lanciert, die den Eindruck erwecken, solch drakonische Gesetzgebung ist menschenrechtlich in Ordnung. Der Menschenrechtsrat soll das bitte absegnen. Und solche drakonische Gesetzgebung, also mit Todesstrafe, sei irgendwie im Interesse der Religionsfreiheit. Also der Kontext Religionsfreiheit wird dann beschworen. Noch einmal, mir ist dann wichtig, den Begriff Religionsfreiheit in ganz dicke Gänsefüßchen zu setzen. Das ist eigentlich mit der Religionsfreiheit als Menschenrecht gerade nicht gemeint. Denn ich habe es ja eben gesagt, Religionsfreiheit ist ein Freiheitsrecht der Menschen. Und hier wird im Grunde menschliche Freiheit eingeschränkt durch staatliche Vormundschaft, durch eine staatliche Kultur- und Religionspolitik mit extrem autoritären Zügen. Diese Debatten haben wir bei der UNO jahrelang erlebt. Und ich habe es selbst erlebt, aber vor allem meine Vorgängerin. Und da hat man die besondere Konstellation, meine Vorgängerin als Sonderberichterstatterin der UNO für Religionsfreiheit kam ebenfalls aus Pakistan. Also der pakistanische Staat hat solche restriktiv angelegten Resolutionstexte auf den Tisch gebracht. Und Asma Jahangir, so der Name, also damalige Sonderberichterstatter der UNO für Religionsfreiheit, sagte dann, das hat mit Religionsfreiheit gar nichts zu tun. Das hat mit Menschenrechten gar nichts zu tun. Also ihr verwendet hier zwar so eine menschenrechtliche Semantik, also menschenrechtliche Sprache, aber das hat mit einem sinnvollen Verständnis von Menschenrechten, mit einem Konzept von Menschenrechten, auch mit einem Konzept von Religionsfreiheit gar nichts mehr zu tun. Das war eine ganz wichtige Klarstellung und natürlich, sagen wir mal, hatte so eine sehr besondere Dramatik, daraus, dass beide Seiten sozusagen vor allem von Pakistan dann herkamen. Asma Jahangir als Sonderberichterstatterin der Staat Pakistan im Namen auch anderer Staaten, im Namen der Organisation Islamischer Kooperation. Russland hat aber auch immer dafür gestimmt. Und als irgendwann dann Pakistan aufhörte, diese Geschichten zu betreiben, hat Russland diese Agenda immer stärker übernommen. Also Russland. Mittlerweile ist Russland übrigens nicht mehr im Menschenrechtsrat. Nach dem Überfall auf die Ukraine ist Russland ausgeschlossen worden. Aber jahrelang hat Russland sozusagen diese Karte dann ebenfalls gespielt. Russland kam dann auch mit einem anderen Projekt, wo dann ebenfalls das Thema Religion einbezogen wurde und scheinbar auch die Religionsfreiheit. Nämlich Russland brachte Resolutionstexte ein mit dem erstmal schön klingenden Titel Promoting Traditional Values. Also wir wollen traditionelle Werte fördern. Ja, da würde man gern wissen, was sind denn das für Werte? Das blieb aber sehr, sehr, sehr unklar. Der Gesamtkontext ließ dann aber dennoch erkennen, diese traditionellen Werte hatten eine ganz klare Schlagseite gegen rechte sexuelle Orientierung, also gegen das, was man gerne in diesem Buchstabensalat LGBTIQ, ne, also die Rechte von Lesben, Schwulen, Transpersonen und so weiter nennt. Dagegen wurden sozusagen traditionelle Werte beschworen, die traditionellen Werte mit Religion aufgeladen. Die russisch-orthodoxe Kirche hat das dann ebenfalls unterstützt. Und ganz schnell rutscht das dann in einen vermeintlichen Kontext der Religionsfreiheit. Und wiederum war es dann aber eben umso wichtiger zu sagen, Moment. Nicht überall, wo Religionsfreiheit draufsteht, ist Religionsfreiheit drin. Also man muss die Systematik der Religionsfreiheit erkennen. Hier handelt es sich um eine völlige Verdrehung. Ja. Und diese Verdrehung hat unglücklicherweise dann aber tatsächlich dazu geführt, dass die Reputation des Menschenrechts der Religionsfreiheit auch bei manchen, sagen wir mal, eher liberalen Menschenrechtsorganisationen gelitten hat. Weil also man immer wieder merkte, die Religionsfreiheit wird mit obskuren Projekten in Verbindung gebracht. Mir wichtig ist dann immer die Klarstellung, missbräuchlich in Verbindung gebracht. Aber anstatt den Missbrauch dann deutlich zu machen und die Religionsfreiheit gegen diesen Missbrauch zu retten, haben manche dann etwas kurzschlüssig den, ja, wie auch immer, den Eindruck erweckt, es sei doch einfacher, sich von der Religionsfreiheit mal loszulösen, weil also die Religionsfreiheit ja dann doch eher für reaktionäre Agenden in Anschlag gebracht wird. Es gibt viele Beispiele dafür. Vielleicht nenne ich ein letztes nur andeutungsweise. 2020 wurde eine internationale Allianz für Religionsfreiheit aus der Taufe gehoben, und zwar im US State Department. Es war Anfang 2020. Der damalige US-Präsident hieß Donald Trump. Das war sozusagen einige Monate vor der Wahl. Als Bestandteil des Wahlkampfes hat der damalige US-Außenminister, also Trumps Außenminister Mark Pompeo, eine internationale Staatenallianz für Religionsfreiheit neu gegründet, um auch sozusagen einige der evangelikalen Gruppen für die Donald-Trump-Agenda zu erwärmen. Man hat nicht den Eindruck, dass Trump sich für solche Themen stark interessiert, aber im republikanischen Umfeld gibt es das. Und unter den Staaten, die da mitgemacht haben, waren Ungarn unter Viktor Orban, Bolsonaro, Brasilien, Israel unter Netanyahu, also Leute, bei denen ansonsten Menschenrechte keine sehr große Rolle spielen. Also man bricht die Religionsfreiheit aus dem Sinnzusammenhang der Menschenrechte heraus und baut sie tendenziell auf zu einem Bollwerk gegen andere Menschenrechte. Und das ist in der Tat hochgradig gefährlich. Also diese damals von Pompeo geschaffene Allianz hat mittlerweile sich so ein bisschen aus diesen Ursprüngen herausentwickelt und scheint mittlerweile sogar einen halbwegs vernünftigen Kurs zu fahren. Deutschland ist seit kurzem übrigens auch dabei, also es hat sich ein bisschen positiv entwickelt, steht aber dennoch vor allem im Ursprung für einen der vielen Versuche, die Religionsfreiheit tatsächlich zu instrumentalisieren, zu verbiegen, also aus der menschenrechtlichen Logik herauszuführen. So, jetzt kommen wir aber dann sehr bald zum Schluss. Was kann man denn tun? Was kann man denn tun? Ich möchte meine letzten Überlegungen mit einem Beispiel beginnen, ebenfalls aus Saudi-Arabien. Mir kam ja die Idee, vielleicht Saudi-Arabien ganz an den Anfang zu stellen, was Menschenrechtsverletzungen angeht, Verletzungen der Religionsfreiheit. Jetzt möchte ich, was die Handlungsmöglichkeiten angeht, auch nochmal auf Saudi-Arabien zurückkommen, um zu zeigen, vielleicht ist selbst Saudi-Arabien kein hoffnungsloser Fall. Ich war vor einigen Jahren bei einer UN-Konferenz in Jeddah in Saudi-Arabien, und zwar zum Thema religiöse Toleranz. Also da fällt einem natürlich nichts mehr ein. Also zum Thema religiöse Toleranz, ja, ausgerechnet nach Saudi-Arabien zu gehen. Aber da gibt's, also es gibt die bizarrsten Geschichten immer wieder. Das ist so eine Ringelreihe. Ne? Alle müssen da mal ran, alle dürfen mal ran. Und Saudi-Arabien jetzt, wie gesagt, als Fußballnation gerade im Kommen, hat sich eben auch mal beim Thema religiöse Toleranz profilieren wollen. Also das war natürlich ein völlig abstruses Ding. Ja. Und kritische Töne durften gar nicht angeschlagen wurden. Das Ganze war, Habermas hätte es genannt, ein performativer Widerspruch. Ne? Also ein Widerspruch zwischen dem, was da gesagt wird und dem, was da inszeniert wird. Ja? Völlig verrückt. Aber jetzt, okay, folgende Situation. In der Pause kommt ein junger Mann auf mich zu, in traditioneller saudischer Kleidung, und gibt mir einen Zettel, nicht nur Zettel, nein, er gibt mir einen Text, das war nicht nur Zettel, also einen mehrseitigen Text von ihm in englischer Sprache verfasst, wo er dafür plädiert, einen säkularen Staat einzurichten. Übrigens, der Begriff kommt auch vor. We need a secular state in Saudi Arabia. Wir wollen ein säkulares Saudi-Arabien. Warum? Und er hat mit dem Koran argumentiert. Damit die Religion vor dem manipulierenden Zugriff der selbsternannten Glaubenshüter bewahrt wird. Also ja, damit die Religion diesem korrumpierenden, manipulierenden Zugriff dagegen geschützt wird. Wir brauchen Religionsfreiheit und wir brauchen einen Staat, der Religionsfreiheit respektiert, deshalb in Sachen Religion Zurückhaltung ausüben wird. Secular State, koranisch argumentiert. Und jetzt kommt Folgendes. Ich darf nicht zu viele Einzelheiten erzählen, sonst könnte man unter Umständen sogar herausfinden, wer das ist. Ja, könnte man unter Umständen. Ich muss mir ein bisschen zurückhalten. Aber erstmal sagte er, we are not so few. Also wir sind, es gibt schon mehr. Es gibt mehr Leute natürlich im Flüsterton, die solche Gedanken hegen, als wir vielleicht glauben. Weiß man nicht. Also schwer zu, das abzuschätzen, welche Meinungsumfragen kann man in Saudi-Arabien zu solch sensiblen Themen nicht durchführen. Ja, und dann der Clou kam, also dieser Mann lebt und hat einen Job in Mekka. Mekka. Ja, also wo man auch denkt, also der Platz der heiligen Städte ist ein Ort, wo manche Menschen tatsächlich über Religion anders nachdenken und es für sinnvoll halten, gerade gegen diese autoritäre Religionspolitik für Religionsfreiheit zu plädieren und das übrigens mit koranischen Gründen. Das fand ich erstmal interessant. Also man erlebt also nicht nur bizarre und negative Überraschungen, es gibt auch ganz positive, ganz tolle Durchbrüche, selbst in einem Land wie Saudi-Arabien, in Iran sowieso. Also in Iran gibt's hochinteressante Debatten, wiederum im Flüsterton, ja, es wird gar nicht nur so geflüstert. Man muss immer aufpassen, wo die roten Linien verlaufen, ist schwer zu sagen. Auch über solche Geschichten wie säkularer Staat und Religionsfreiheit. Generell, um bei der Religionsfreiheit weiterzukommen, glaube ich, brauchen wir mehr öffentliche Aufmerksamkeit, das ist immer sinnvoll. Also öffentliche Aufmerksamkeit ist ja sozusagen auch die Währung, über die die Politik funktioniert. Also Themen, für die sich die Öffentlichkeit nicht interessiert, finden dann auch in der Politik wenig Interesse. Also Politik steht ja auch immer unter einem Profilierungsdruck. Also öffentliches Interesse sorgt dafür, dass sich auch in der Politik ein bisschen bewegt. Und also von daher freue ich mich schon mal, dass Sie an einem finsteren Dezemberabend den Weg hierher gefunden haben. Das ist ja schon eine kleine Investition, die auch Interesse zeigt. Wichtig wäre, dieses Interesse zu pflegen, das Interesse auch ab und zu mal öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Und dann könnte man nämlich manche Dinge weiter befördern. Etwa hat die EU sich vor einigen Jahren Leitlinien gegeben zur Förderung der Religionsfreiheit in den Außenbeziehungen, also nicht EU-intern, sondern also EU und der Rest der Welt. Diese Leitlinien sind ganz pragmatisch angelegt. Also es geht darum, die Infrastruktur, die die EU-Staaten haben, in anderen Ländern, also Botschaften, Konsulate, Goethe-Institute und wie sie alle heißen, also die Institute der Außenkulturpolitik, gezielt zu nutzen. Wie kann das passieren? Also, oder wie kann das geschehen? Etwa, indem man Einladungen ausspricht. Das Goethe-Institut in Teheran war mal ein Ort, das ist lange her, wo sich Oppositionelle treffen konnten. Also es war so ein relativer Schutzraum. Und Botschaften können signalisieren, dass sie Prozessbeobachtung betreiben möchten. Konsulate. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das EU-weit koordiniert wird, also man stelle sich vor, 27 EU-Botschaften oder Konsulate in Ankara zum Beispiel werden vorstellig bei einem anstehenden Prozess gegen einen religiösen Dissidenten. Das kann Eindruck machen. In Ankara, in Neu-Delhi, vielleicht auch in Budapest. Na gut, Budapest passt nicht, weil es nicht die Außenbeziehungen der EU betrifft. Ja, aber sozusagen koordiniertes Handeln unter Nutzung der Infrastruktur, die man hat. Das kann dann im Krisenfall auch bis dahin gehen, dass man koordiniert Visavergabe betreibt, also für Menschen, die wirklich bedroht sind. Es beinhaltet auch, Kontakte zu pflegen mit Dissidenten, also mit religiösen Minderheiten auch. Kontakte können ein Stück Lebensversicherung für bedrohte Gruppen sein. Das setzt viel Sensibilität voraus. Es kann auch das Gegenteil wirken. Also Kontakte können auch Leute sozusagen ungewollt sozusagen als Messer liefern oder exponieren und sie damit in Schwierigkeiten bringen. Aber oft ist es so, dass Kontakte Schutz bedeuten. Und wenn man das sozusagen sensibel macht, koordiniert macht, langfristig macht, ist da eine Menge Potenzial drin. Ich selber habe bei meinen diversen UN-Missionen in verschiedenen Teilen der Welt, in Vietnam, in Kasachstan, in Bangladesch, in Libanon, Jordanien, Sierra Leone, Paraguay und so weiter, immer wieder auch die EU-Vertretungen getroffen und genau darüber gesprochen, wie sieht's aus mit den EU-Guidelines, mit den Leitlinien der EU für religionsfrei den Außenbeziehungen. Kennt ihr die? Nutzt ihr die? Die Antwort war dann, ja, wir kennen sie und wir nutzen irgendwie so ein bisschen, aber sozusagen richtig koordiniert, so dass das Ganze auch Wirkung entfalten kann, hatte ich den Eindruck, passiert es eher selten. Und es passiert deshalb eben eher selten, weil andere Themen Priorität haben, weil das Interesse auch der Öffentlichkeit nicht so groß ist. Also öffentliches Interesse und auch sozusagen nach außen kundgetan, kann diesbezüglich dann schon einiges leisten. Allerletzter Punkt, das ist jetzt sozusagen mein Schlusssatz geradezu, Klarstellung. Also Religionsfreiheit nicht nur verletzt, sondern eben auch missverstanden, verbogen, verbeult, Klarstellungen. Und mir ist eine, wenn man so will, ein Doppelsatz wichtig. Die eine Hälfte dieses Satzes lautet, Religionsfreiheit im Kontext der Menschenrechte. Also Religionsfreiheit ist zu interpretieren nach der Logik der Menschenrechte, nämlich nach der Logik, dass die Subjekte Menschen sind. Es geht um Menschen, ihre Würde, ihre Freiheit. Und zwar in einem universalistischen Horizont, nicht klientelistisch, offen, deshalb auch Weltanschauungsfreiheit. Das ist die Logik der Menschenrechte. Religionsfreiheit im Gesamt der Menschenrechte. Aber umgekehrt würde ich eben auch sagen, das Ganze der Menschenrechte braucht auch die Religionsfreiheit. Also ohne die Religionsfreiheit wären die Menschenrechte nicht wirklich komplett. Es würde sozusagen eine sehr entscheidende Dimension fehlen, nämlich die Anerkennung dessen, dass Menschen Wesen sind mit identitätsstiftenden Überzeugungen, nach denen sie sich orientieren und auch ihr Leben ausrichten wollen. Also diese Dimension, dass Menschen Wesen sind, die Überzeugungen ausbilden können, gehört auch in den Kontext der Menschenrechte. Und deshalb sage ich, ohne die Religionsfreiheit wären die Menschenrechte nicht im vollen Sinne menschlich. Deshalb braucht's also auch weiterhin die Arbeit an diesem Recht, das keineswegs anachronistisch ist. Ganz herzlichen Dank. Erstmal.
Das war Heiler Bielefeld, Professor für Menschenrechte an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er hat seinen Vortrag am 12. Dezember 2024 gehalten im Rahmen der Vortragsreihe Die Macht der Überzeugungen, Weltanschauungen, Ideologien, Glaubenssysteme. Die Reihe ist Teil des Studium Generale der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.